Ich danke herzlich für die Einladung hierher zu euch. Ich habe selten in einem so urigen Ambiente das Wort Gottes verkündigen dürfen. Das ist wirklich schön. Christian, vielen Dank für deine Gastfreundschaft. Ja, ihr habt gehört, über die gesamten Tage haben wir das Motto gestellt, unsere Ehe soll noch besser werden. Das setzt voraus, dass sie schon ganz gut ist, hoffe ich doch. Und auf dieser Erde ist aber nicht so gut, dass es nicht noch besser werden könnte, auch unsere Ehen. Ich habe es dem Rainer schon verraten, ich habe heute tatsächlich mit meiner Frau den 33. Hochzeitstag. Heute vor 33 Jahren haben wir geheiratet. Da ist meine ehemalige Verlobte zu sehen. Und sie kommt ja aus Österreich, aus Kärnten. Und wir haben Kinder, die sind beide in Baden geboren. Die seht ihr hier außen jeweils. Unser Sohn Benjamin in Karlsruhe geboren, unsere Tochter Amelie in Mannheim. Das seht ihr, wo wir uns schon überall rumgetrieben haben. Ja? Und dann haben wir Schwiegerkinder bekommen vor 3 Jahren, unsere Schwiegertochter aus Mazedonien, Skopje, Hauptstadt von Mazedonien, da sind sie auch gerade, und unser Schwiegersohn aus Kirgisien, noch ein bisschen weiter weg. Unsere Schwiegertochter war da schwanger und dann hat sie uns diese kleine Maus beschert vor einem Jahr und über die freuen wir uns natürlich ganz besonders, unser erstes Enkelchen. Zurück zu unserem Thema von heute Abend, Bausteine einer glücklichen Ehe. Und ich möchte dazu den schönsten und wichtigsten Text vorlesen, den wir in der ganzen Bibel zum Thema Ehe finden. Ich behaupte sogar, es ist der schönste und wichtigste Text, der je über die Ehe geschrieben wurde. Es ist natürlich Epheser 5, Vers 21 bis 33. Ihr dürft gerne eure Bibeln zu den Vorträgen mitbringen. Wenn die Vorträge langweilig sind, könnt ihr wenigstens ein bisschen in der Bibel hin und her blättern. Also bringt lieber die Bibel mit. Ich habe euch vorgewarnt. Ja? Wenn ihr gerade aufschlagt, darf ich euch noch mit einem Zitat von George Bernard Shaw erfreuen. Der hat einmal einen interessanten Vergleich gebraucht und hat gesagt, die Ehe gleicht einer belagerten Festung. Die draußen sind, wollen hinein und die drinnen sind, wollen hinaus. Seltsam. Ich weiß nicht, ob wir noch Unverheiratete unter uns haben, vielleicht das ein oder andere befreundete oder verlobte Pärchen. Die möchten dann sehr gerne heiraten, am besten noch in diesem Sommer. Und dann gibt es auch welche, die haben schon 10 oder 20 Jahre hinter sich. Manche haben sogar schon den 30-jährigen Ehekrieg hinter sich, ja. Und da ist auch schon mal der Gedanke aufgekommen, wie komme ich eigentlich hier wieder raus? Gibt es hier einen Hinterausgang, einen Notausgang? Oh nein. Damit eine solche Frage erst gar nicht aufkommt, wollen wir jetzt den Text lesen. Und ich bitte euch doch mal beim Lesen darauf zu achten, wo könnten hier Bausteine einer glücklichen Ehe genannt sein. Paulus schreibt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt letztlich sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Und dann zitiert Paulus von den ersten Seiten der Bibel. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und dann zieht er unter das Gesagte einen Strich und fasst zusammen mit den Worten, jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Bausteine einer glücklichen Ehe. Wir gehen nicht unbedingt chronologisch am Text entlang, sondern mal chronologisch, was die Ehe anbetrifft. Es beginnt mit einem tatsächlichen Verlassen von Vater und Mutter. Das ist der erste Baustein, auf den eine solide Ehe aufgebaut werden kann. Paulus zitiert hier Gottes Grundordnung für die Ehe. Die ist ganz zentral hier mitten in dem Abschnitt über die Ehe. Das ist 1. Mose 2, Vers 24. Und da sagt die Bibel, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Warum wird das hier nur von dem Mann gesagt? Muss nicht auch die Frau Vater und Mutter verlassen? Natürlich. Aber Paulus macht eine Entsprechung, eine Korrelation, so wie Christus den Vater im Himmel verlassen hat und sich eine Braut gesucht hat hier auf der Erde, so auch wir Männer verlassen Vater und Mutter und in Klammern die Frauen tun das ebenfalls. Verlassen. Ich erzähle ein Beispiel, dann wird deutlich, was gemeint ist. Wie ihr an den Geburtsorten unserer Kinder festgestellt habt, haben wir lange in Baden-Württemberg gelebt, insgesamt 20 Jahre lang. Und dann habe ich da mal ein Ehepaar kennengelernt, sehr weit weg von hier. Die hatten geheiratet, hatten sogar eine separate Wohnung bezogen. Das heißt, sie lebten nicht mit Eltern oder Schwiegereltern zusammen. Aber weil die Mutter des Ehemanns auch in derselben Stadt lebte, ging er mittags zum Essen immer zu seiner Mama, anstatt zu seiner jungen Frau. Ja, wahrscheinlich hat seine Mama noch besser gekocht als seine junge Gattin. Vielleicht hat sie ihm Dosenfutter hingestellt in den ersten Ehewochen oder noch manches Brandopfer auf dem Herd gebracht. Kann auch sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sie sich das eine Weile angeschaut. Und dann hat sie sich den Gemahl mal vorgeknöpft und hat gesagt, mein lieber Ehemann, mit wem bist du eigentlich verheiratet? Mit mir oder mit deiner Mutter? Und jetzt überlegst dir gut. Und er hat sich's überlegt und ging von da an zu seiner jungen Frau. Und ich ging zu seiner betagten Mutter und erklärte der, dass ihr Sohn richtig handelt. Zum Glück sind nicht so viele betagte Muttis hier, die schauen mich dann immer ganz streng an. Aber ich habe doch nicht gesagt, dass der Herr Sohn gar nie mehr bei der Mama essen darf. Meine Mama, die war schon 91,5 Jahre alt, da habe ich noch bei der gegessen, da hat die noch genauso gut gekocht wie eh und je. Natürlich darf man ab und zu bei der Mama essen, aber doch nicht jeden Tag, wenn zu Hause die Frau wartet. Ihr Lieben, das war nur ein Beispiel. Es geht ja gar nicht ums Essen. Es geht darum, die beiden haben geheiratet. Und wenn sie irgendetwas zu besprechen haben, was sie und ihre Ehe angeht, dann müssen sie lernen, dass sie das immer zuerst miteinander besprechen müssen. Wenn sie nicht weiterkommen, wenn sie mal irgendwie in der Sackgasse stecken, dann kann man den Vorschlag machen und kann sagen, meinst du, wir sollten mal deine Eltern fragen oder meine, die waren ja auch mal jung verheiratet, sollen wir mal einen Rat einholen? Natürlich darf man das. Das ehrt ja die Eltern sogar, wenn man sie um Rat fragt. Aber bitte nicht ohne Absprache mit dem Ehepartner einfach zu den Eltern rennen oder der Mann geht zu seinen Eltern, die Frau zu ihren. Das kann sonst Spannungen und Probleme mitbringen. Jetzt habe ich eben erwähnt, dass dieses Ehepaar in Baden-Württemberg eine separate Wohnung hatte. Was ist denn, wenn man mit den Eltern oder Schwiegereltern im selben Haus wohnt? Das ist wunderbar. Da hat man vielleicht gleich einen Babysitter, wenn es mal soweit ist, ja. Großartig, früher haben 3, 4 Generationen in einem Haus gewohnt. Und das ist großartig. Nur dann müssen gute Absprachen getroffen werden. Da kann nicht einfach die Mutter oder Schwiegermutter reinrennen in die Wohnung der jungen Eheleute, ohne anzuklopfen oder ohne zu klingeln, am Ende bis ins Schlafzimmer hinein. Das geht natürlich nicht. Sonst werden große Probleme auftreten. Aber wenn da gute Absprachen getroffen werden, ist das ein großer Segen. Ihr habt eben meine Kinder gesehen. Ich habe die nicht ohne Absicht gezeigt. Sie haben beide 2016 geheiratet. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, Silvia, die sind jetzt verheiratet. Und die müssen jetzt ihren Weg gehen. Und die müssen jetzt ihre Erfahrungen machen. Und wir beide, wir werden uns ganz gepflegt zurückhalten, was die Ehen unserer Kinder angeht. Wenn sie uns rufen oder um Hilfe bitten, dann werden wir mit Blaulicht nach Göttingen fahren oder nach Marburg, wo sie leben, ja. Aber wenn sie uns nicht rufen, dann sollen sie mal ihre eigenen Erfahrungen machen. Die dürfen auch mal Fehler machen. Haben wir auch gemacht. Ist gar nicht schlimm. Bitte nicht ohne Erlaubnis in die Ehen Jungverheirateter reinfunken oder sich reindrängen. Da kann man unglaublichen Schaden anrichten und am Ende mitschuldig sein, wenn da etwas schief geht. Bitte nicht, ja? Verlassen, das alles steckt darin. Und noch ein letzter Gedanke, damit unsere Kinder einmal das Elternhaus verlassen können, mit 20, 22, 25, egal wie alt sie sind, müssen wir sie erziehen. Erziehen heißt nichts anderes als zur Selbstständigkeit führen. Dass sie einmal in dieser hochkomplexen Welt alleine klarkommen und auch eine Ehe leben können. Zweiter Baustein, anhängen. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, wir wissen schon, die Frau auch. Und der Mann wird seiner Frau anhängen, das steht wortwörtlich, weil ja das Alte Testament in hebräischer Sprache geschrieben wurde ursprünglich. Er wird mit seiner Frau zusammengelötet werden. Ja, das steht da. Glaubt es mir bitte. Die beiden werden zusammengelötet werden. Ja, muss man denn die zusammenlöten? Reicht da nicht kleben? Die Schwaben sagen beppen, ja? Muss man die zusammenketten, dass die beieinander bleiben? Offensichtlich. Das macht viel Sinn, dass die Bibel hier das Wort löten gebraucht, denn löten war die denkbar festeste Verbindung, die man im Altertum kannte. Schweißen ist ja eine relativ moderne Erfindung, aber löten, das hat man vor Jahrtausenden schon gemacht. Metalle erhitzt und mittels eines Zusatzstoffs miteinander verschmolzen. Und das war die denkbar festeste Verbindung. Stellt euch vor, das ist Gottes Konzept von der Ehe. So denkt Gott über eine Ehe. Wenn Mann und Frau heiraten, den Bund der Ehe eingehen, dann werden sie zusammengelötet. Und das soll ein Leben lang halten. Nicht bis er jemanden kennenlernt, die jünger, hübscher, attraktiver ist als sie. Nicht bis sie jemanden kennenlernt, der ihre Bedürfnisse scheinbar oder tatsächlich besser stillen kann. Nein, bis der Tod euch scheidet. Hier können wir die erste Definition ableiten. Die Ehe ist nach der Bibel eine lebenslange Treuebindung zwischen Mann und Frau. Eine lebenslange Treuebindung. Im Gebet wurde vorhin auch mal das Wort Gefängnis erwähnt. Ich habe das sehr wohl registriert. Kennt ihr den Unterschied zwischen Ehe und Gefängnis? Aus einem Gefängnis kann man wieder entlassen werden bei guter Führung. Den Satz müsst ihr jetzt noch zu Ende denken. Da helfe ich euch nicht. Es soll ein Leben lang halten. Unser Herr Jesus hat gesagt, bis der Tod euch scheide. Und da müssen wir jetzt etwas Wichtiges bedenken. Es hat eine Konsequenz. Wenn die Ehe ein Leben lang halten soll, dann bedeutet das, Scheidung kommt nicht in Frage. Ihr Lieben, ich bin euch dankbar, wenn ihr da ganz ruhig bleibt bei so einem provokativen Satz. Ja, ich will niemand provozieren, aber ich weiß, dass Ehen zerbrechen können. Das müsst ihr mir nicht sagen. Meine Frau und ich, wir setzen uns mindestens seit 30 Jahren für Ehen ein. Ungezählte Ehen haben wir seitdem begleitet. Und bei einigen konnten wir es nicht verhindern, dass sie zerbrochen sind. Obwohl wir es wirklich mit Leibeskräften versucht haben, mit aller in unserer Macht stehenden Kraft versucht haben, die Ehen zu erhalten, ist uns nicht immer gelungen. Scheidung ist etwas sehr Schmerzliches. Ich ahne das, ich bin nicht geschieden, aber ich ahne, wie viel Jammer und Herzeleid damit verbunden ist für die betroffenen Ehepartner und vielleicht noch mehr für die Kinder, die in einer solchen Ehe dann die Leidtragenden sind. Und trotzdem, ich werfe auf niemanden einen Stein, der das erlitten hat. Das müsst ihr nicht denken, wirklich nicht. Es ist Gnade, wenn eine Ehe zusammenbleiben kann, nicht nur mit Ach und Krach, sondern sogar schön zusammenbleiben kann. Und trotzdem, ich muss euch erzählen, unser erstes Ehejahr war das schlimmste von allen, die wir bis jetzt hatten. Gleich das erste. Warum? Wir hatten geheiratet. Meine Frau kommt aus Kärnten, Österreich. Ich aus der Nähe von Kassel, Hessen. Da liegen ungefähr 1000 Kilometer dazwischen. Und wegen der großen Entfernung und weil Telefonieren damals so elend teuer war, ich stand einmal in einer Telefonzelle mit so einem Stapel 5-Mark-Stücke bewaffnet und die sind da durchgerauscht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So teuer war Telefonieren im Zeitalter von Flatrates oder flatten Ratten, wie man das auch auf Deutsch sagt, ja, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Also deswegen, wir hatten uns ungefähr ein Dutzend Mal gesehen bis zur Hochzeit. Wir dachten zwar, wir würden uns so gut kennen. Ein Korb voll Briefe war hin und her gegangen. Echte, handgeschriebene Briefe. Stellt euch mal vor. Nichts Digitales, ja. Und ja, trotzdem, man meint, man kennt sich schon so gut. Aber wirklich kennenlernen wird man den anderen erst, wenn man auf engem Raum rund um die Uhr mit ihm zusammenleben wird. Dann wirst du ihn wirklich kennenlernen. Deinen Kronprinzen und deine Traumfrau, ja? Dann wirst du merken, wen du da geheiratet hast. Und so liefen bei uns die Rädchen am Anfang nicht gut zusammen. Mann und Frau sind schon grundsätzlich sehr verschieden, wenn man dann noch aus so verschiedenen Hintergründen kommt. Meine Frau war katholisch früher, sogar katholische Religionslehrerin. Ich komme aus einer Gegend, wo die Reformation so durchgeschlagen hat, dass es weit und breit keine katholische Kirche gibt in Kurhessen, ja. Und so kommt manchmal Berg und Tal zusammen. Und als meine Frau das damals erwähnt hat, haben wir einen langen Spaziergang gemacht, der war wirklich lang. Und der hat unsere junge Ehe gerettet. Der hat sie aufs richtige Gleis gesetzt. Im Karlsruher Schlossgarten und angrenzenden Hartwald. Und ich habe an dem Nachmittag zu meiner Silvia gesagt, schau, wir haben geheiratet. Wir haben vor Gott und Menschen versprochen, dass wir einander treu bleiben wollen. Nicht nur, wenn der Himmel so blau ist wie heute, auch wenn er trübe ist und Blitze zucken und Hagelschauer niederprasseln. Auch dann, in guten und schweren Tagen, wollen wir zusammenbleiben. Und wir haben Anfangsschwierigkeiten. Weißt du was? Lass uns auf die Knie gehen. Lass uns Gott um Hilfe anrufen, lass uns nicht so stolz sein, auch Menschen um Hilfe zu bitten, wenn es sein muss. Aber, Achtung, ich habe zu ihr gesagt, wir löschen das Wort Scheidung von unserer Festplatte hier oben. Das heißt, wir denken nicht daran, wir reden nicht leichtfertig davon, wir drohen nicht damit. Scheidung kommt für uns nicht in Frage. Wir wollen zusammen alt werden. Und das kann nicht mehr lange dauern, wie ihr an dieser friedhofsblonden Haarfarbe feststellen könnt, ja? Und ich habe noch etwas gesagt. Für uns gibt es nur die Flucht nach vorne. wenn die kleine Stoffelmaus mal einen Laut von sich gibt, ja, das ist das Natürlichste von der Welt. Da lassen wir uns gar nicht irritieren. Das gehört dazu. Wir sind froh, dass Sandra und Dirk bei uns sind mit ihrer kleinen Tochter. Es gibt nur die Flucht nach vorne. Und das heißt, wir schauen auf den Herrn Jesus Christus und wollen zusammenbleiben, bis einer von uns abgerufen wird. Wir sind immer noch in dieser Grundordnung für die Ehe, wie ich sie genannt habe. Ein Fleisch werden heißt der dritte Baustein. Das ist doch wirklich die Chronologie. Zuerst verlässt man Vater und Mutter, dann wird man zusammengelötet, das heißt in einer öffentlich-rechtlichen Eheschließung, die es in jeder Kultur auf dieser Erde gibt, wird man zu einem Ehepaar erklärt, man unterschreibt einen Ehevertrag vor Zeugen und vor Gott und dann wird man ein Fleisch. Das ist eine Reihenfolge, die kann man im Hebräischen nachweisen. Dann kommt auch das, was so jeder Ehe gehört, dass Mann und Frau zusammenkommen, wie das eben Mann und Frau tun. Aber es meint nicht nur diese körperliche Dimension, sondern ein Fleischwerden bedeutet zusammenwachsen nach Geist, Seele und Leib. Alle Wesenszüge unserer Persönlichkeit, alles, was uns ausmacht, muss zusammenwachsen. Und das geschieht durch viel Kommunikation, indem man viel miteinander redet, indem man den anderen immer besser kennenlernt. Ich habe mal gehört, wie jemand sagte, wenn man glücklich verheiratet war über viele Jahre und sich dabei vielleicht auch oft verliebt in die Augen geschaut hat, dann würden sich manchmal die Ehepaare ähnlich werden bis in die Gesichtszüge hinein, also bis in die Physiognomie. Da bin ich aber skeptisch. Vor allem seitdem ich gehört habe, dass das manche Hundebesitzer von sich und ihrem Hund auch behaupten. Wollt ihr mal ein Beispiel sehen? Die haben sich vielleicht lange angeschaut. Hä? Oder die? Na, lassen wir es dahingestellt sein. Also ich glaube, das ist nicht so wichtig, ob man sich da äußerlich ähnlich wird. Ja, wichtig ist, dass man sich immer besser kennenlernt, immer besser auf den anderen eingehen kann. Man weiß schon, wie er tickt, was er mag, was er nicht mag, was ihm wehtut, was ihn verletzt. Man kann immer besser auf ihn eingehen. So, da ist der vierte Baustein. Und spätestens jetzt merkt ihr, was ich tue. Ich gehe am Text entlang und nehme die Verben heraus, die Tätigkeitsworte. Das sind die Bausteine. Die sagen doch am meisten aus. Mehr als Substantive oder Adjektive, ja? Die Verben. Und hier ist das vierte. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und vielleicht ist euch aufgefallen eben, jedes Mal, wenn das im Text vorkam, habe ich meinen Finger gehoben beim Vorlesen. Dreimal werden wir Männer aufgefordert, in diesem Text unsere Frauen zu lieben. Hier mit einem echten Imperativ, mit einer Befehlsform, ihr Männer, liebt eure Frauen. Und ich rede jetzt mal menschlich, Paulus, warum hast du nicht geschrieben, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie sie euch lieben? Das wäre doch schon eine Herausforderung gewesen für manche von uns, oder? Für mich schon. Für mich schon. Ich habe festgestellt, dass sich Frauen insgesamt grundsätzlich leichter tun zu lieben als Männer. Das trifft nicht auf jede Frau zu, sicherlich nicht. Aber insgesamt schon. Warum? Sie lieben ihre Männer, sie lieben ihre Kinder, sie sind überdurchschnittlich oft in sozialen Berufen tätig und wahrscheinlich auch überdurchschnittlich oft in sozialen Netzwerken. Aber dafür habe ich jetzt keine Statistik. Lassen wir das dahingestellt sein. Auf jeden Fall, sie sind beziehungsorientierter. Ja, personenorientierter. Wir Männer, wir sind doch oft so schrecklich sach- und projektorientiert. Ich auch. Ich weiß genau, von was ich spreche. Ja? Und Frauen viel personenorientierter. Der Frau muss hier in dem Text über die Ehe, in dem längsten Text über die Ehe, den wir in der Bibel haben, nicht gesagt werden, dass sie ihren Mann lieben soll. Klammer auf, Der Frau wird es in Titus 2 gesagt, Klammer zu. Ja? Aber hier in dem Text nicht. Aber dreimal uns Männern. Und schaut, er sagt ja gar nicht, liebt eure Frauen so, wie sie euch lieben. Er sagt, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wir Männer, wir haben den Eindruck, Paulus legt die Latte auf Weltrekordhöhe. Der Weltrekord im Hochsprung ist, glaube ich, bei 2,43 Meter oder 44 und die meisten 45 sogar. Und wir kommen ja nicht mal über 1,45 Meter, ja, die meisten von uns. Ich will euch nicht zu nahe treten, vielleicht sind die ja echte Sportscracks unter uns. Ne? Aber er legt sie auf Weltrekordhöhe, er legt sie auf 2,80 Meter und wir springen alle unten drunter durch. Warum macht das Paulus? Warum fordert er uns so heraus? Wisst ihr, dass man in der gesamten Literatur des Altertums gesucht hat, ob es irgendwo eine Aussage gäbe, dass Männer ihre Frauen lieben sollen? Hat man geguckt bei den Römern, bei den Griechen, bei den Persern, bei den alten Hochkulturen und Fehlanzeige. Fehlanzeige hat man nicht gefunden. Aber so dicke Bücher, in denen geschrieben steht, was Frauen alle tun sollen, alle von Männern geschrieben. Interessant, gell? Und hier schreibt Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat. Seht ihr, wie die Frau im Neuen Testament geehrt wird, geachtet wird? Wer kommt auf die Idee, dass im Christentum Frauen irgendwie minderwertig dargestellt werden? Der kennt die Bibel nicht, der so etwas behauptet. Das Gegenteil ist der Fall. Wie die Bibel die Frau ehrt. Alles im richtigen Zusammenhang und Gefüge. Der Mann soll das Haupt sein, da kommen wir gleich am Schluss noch drauf. Und die Frau soll aber von ihm geliebt werden. Geliebt. Und da müssen wir zunächst einmal sagen, wir alle wissen, wenn man Zeit für einen anderen Menschen gibt, es kann schon ein Opfer sein. Wenn man Geld für jemanden einsetzt, ist auch ein Opfer. Selbst wenn man ein Stück Gesundheit opfern würde. Habt ihr gehört von unserem heutigen Bundespräsidenten Steinmeier? Der hat vor ein paar Jahren, als er noch Außenminister war, eine Niere gespendet für seine Frau. Boah, alle Achtung. Da ist er aber so gestiegen bei mir, ja, unabhängig von seinem Parteibuch. Das hat mir imponiert. Und trotzdem, unser Herr Jesus, der hat nicht nur ein Organ für uns gespendet, er hat sein Leben und sein Blut für uns gegeben. Mehr konnte er nicht geben. Mehr kann ein Mensch nicht geben für einen anderen. Und in dieser opferbereiten Liebe sollen wir unsere Frauen lieben. Ihr lieben Brüder, wir werden selten Gelegenheit haben, buchstäblich für unsere Frauen das Leben niederzulegen. Es hat es gegeben in einzelnen Fällen, dass Männer das gemacht haben, aber wir werden selten die Gelegenheit haben. Und doch muss ich euch sagen, wir werden jeden Tag Gelegenheit haben, ein bisschen für unsere Frauen zu sterben, unserem Egoismus, unserem bedient werden wollen, unseren Pascha-Allüren, können wir jeden Tag ein bisschen sterben. Und das wird unsere Frau sehr schätzen. Jede Frau weiß, dass ihr Mann sie nicht so lieben kann, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Aber sie sind doch zufrieden, wenn sie sehen, dass der Mann diese Haltung hat, dass er sie lieben möchte. Wo ist das Problem? Wir verwechseln fast automatisch Lieben mit Verliebtsein. Das geht ganz schnell, denn Verliebtsein ist etwas Schönes, etwas ganz Großartiges. Gott, unser Schöpfer, hat uns so geschaffen, dass wir uns verlieben können. Man sieht einen Menschen, man hört seine Stimme, man denkt an ihn und man ist verliebt. Das ist schön. Da wird irgendetwas in unsere Blutbahnen ausgeschüttet. Endorphine oder wie das Zeug heißt, ja. Ja, man ist ein bisschen high, man ist wie auf einer kleinen Wolke, der Himmel ist rosarot und hängt voll Geigen. Alles schön. Aber Achtung, wenn hier noch Verliebte unter uns sind, ich hoffe, ich bin immer wieder neu verliebt in meine Frau. Fachleute sagen uns, der Zustand des Verliebtseins hält maximal 2 Jahre, aber in den meisten Fällen kürzer. 2 Monate, 2 Wochen, Ja, sogar 2 Tage kann das halten. Und dann tritt ein Mensch hervor mit Ecken und Kanten, der haben will, der Bedürfnisse gestillt bekommen will, der mir wehtun kann, der gegen mich schuldig werden kann. Und dann ist das Verliebtsein über alle Berge. Ganz schnell. Und dann laufen viele auseinander. Was ist denn echte Liebe? Ein Freund von mir, ihr werdet ihn leider nicht mehr kennengelernt haben, es war einer der beiden Gründerväter der KFG, der Konferenz für Gemeindegründung. Sein Name war Ernst Meyer, Ernst G. Meyer, ein Schwab. Und er hat in einem Studienheft 10 Kennzeichen echter Liebe aufgeschrieben. Und ihr Lieben, das geht unter die Haut, das verspreche ich euch. Echte Liebe ist aufopfernd. Nicht platonisch in Gedanken, sondern aufopfernd war die Liebe Gottes am Kreuz. Echte Liebe erzeugt immer Respekt und Achtung vor der anderen Person. Wenn man jemanden liebt, den wird man nicht zusammen schimpfen, dass er in so eine Kiste reinpasst. Ja? Respekt und Achtung, echte Liebe ist nicht nur körperliche Anziehung. Körperliche Anziehung ist schön, das gehört dazu. Aber es kann ja eine Zeit kommen, wo wegen Krankheit, Alter, Gebrechlichkeit, Pflegebedürftigkeit gar nicht mehr viel ist mit körperlicher Anziehung. Und die Liebe zwischen den beiden könnte schöner und reiner und tiefer sein als je zuvor. Echte Liebe wächst auch ohne ständige körperliche Berührung. So 2 Jungverliebte, die müssen sich ständig berühren. Echte Liebe versucht, eine Beziehung aufzubauen, eben nicht durch Händchen halten, sondern durch Kommunikation. Ja, man kann auch dabei Händchen halten, aber das Entscheidende ist, dass man redet, dass man die Zukunftsvorstellungen harmonisiert. Echte Liebe übernimmt Verantwortung für die andere Person. Man will nicht nur Lust genießen, man ist auch bereit, Last zu tragen. Da ist nur ein Buchstabe der Unterschied. Echte Liebe kann warten. Jakob, der Jakob in der Bibel, der diente bekanntlich 7 Jahre um die Rahel. Echte Liebe kann warten. Echte Liebe ist eine Verpflichtung, eine Bindung fürs ganze Leben. Vorhin haben wir gesagt, eine lebenslange treue Bindung. Echte Liebe ist auch eine geistliche Gemeinschaft. Da steht der Herr Jesus in der Mitte und man kann zu ihm beten. Man hat etwas über sich, nicht etwas, sondern jemanden, einen Herrn, dem man gehört und dem man dient. Die beiden haben nicht nur sich selbst. Und echte Liebe, das wäre das Schönste, was man überhaupt sagen könnte, ist ein Abbild der Liebe Christi. Wenn man ein Ehepaar beobachtet und man hat den Eindruck, Mensch, wie der Mann seine Frau liebt, er erinnert mich an Christus. Und sie, wie sie ihn ehrt und achtet und sich ihm unterordnet, sie erinnert mich an die Gemeinde. Wäre das nicht großartig, wenn unsere Ehen dahin wachsen könnten? Seht ihr, da haben wir alle noch Platz nach oben, gell? Ich auch. Jetzt sagen einige von euch, naja, wir haben eben deine Frau gesehen, wir glauben dir, dass du sie liebst, aber du müsstest mal mit meiner verheiratet sein, denken hier einige Männer, ja? Wo kommt denn die Kraft zu lieben her? Schaut, ich verkündige euch heute Abend kein Gesetz, keine Moral und schon gar nicht Religion. Ich verkündige euch Evangelium. Paulus beginnt dieses Kapitel, ich habe es hier vor mir aufgeschlagen, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, als die, die mit ewiger Liebe von Gott geliebt sind, als Geliebte. Sollen wir die Liebe, von der wir leben, an unseren Ehepartner weitergeben, an den liebsten Menschen, den wir auf dieser Erde haben? Das soll nicht möglich sein. Und unmittelbar vor dem Abschnitt, den wir zu Beginn gelesen haben, stehen diese Worte, werdet voll Geistes. Mit anderen Worten, lasst euch immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen. Liebe Brüder und Schwestern, die Bibel lehrt, einmaligen Empfang des Heiligen Geistes. Man kann den Heiligen Geist nur ein einziges Mal im Leben empfangen. Das ist der Augenblick der Wiedergeburt. Aber du kannst immer und immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und ich hoffe, heute Abend ist eine solche Stunde. Wir sind unter Gottes Wort versammelt, unter dem Wirken seines Geistes, wo wir neu erfüllt werden können mit seinem Geist. Und jetzt sage ich euch etwas sehr Wichtiges. Ich wünschte, das ginge bei jedem ganz tief ins Herz. Liebe ist in der Bibel immer willentliche Liebe. Willentliche Liebe, das kann ich beweisen. Und das ist so. Schaut, und das ist der Grund, warum meine Frau und ich bisher noch niemals, noch kein einziges Mal einem Ehepaar zur Scheidung geraten haben. Werden wir auch in Zukunft nicht machen. Wenn das andere machen, das müssen die verantworten. Aber wir raten niemand zur Scheidung, weil wir wissen, dass auch wenn der andere einen enttäuscht hat, wenn er einen verletzt hat, wenn er einem auf die Füße getreten ist, ja, selbst wenn etwas sehr Schlimmes passiert ist, man kann ihm vergeben und man kann ihn wieder neu lieben. Überlegt mit, liebe Brüder und Schwestern, die Bibel sagt, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen. Unsere Feinde. Wie soll das denn gehen? Glaubt ihr, da kommt ein Gefühl über uns? Von wegen, da kommen Gefühle, aber andere, ja, Wut und Hass und alle möglichen Gefühle können da kommen gegenüber den Feinden, die einem Böses tun. Und das seht ihr, das geht nur mit willentlicher Liebe, indem man sagt, Herr, auch dieser Mensch, der ist von dir geliebt, auch für den bist du gestorben am Kreuz. Und ich möchte ihn lieben, auch wenn er jetzt es nicht gut meint mit mir. Und das gilt doch erst recht für den Ehepartner, aber 100-mal mehr für den Ehepartner. Darum bitte speichert das. Liebe ist willentliche Liebe. Man kann sich immer wieder neu entscheiden, den anderen zu lieben. Und ich verrate euch etwas, dann können sogar die Gefühle wiederkommen. Zunächst kann es sein, manche Ehepartner, die halten allein aus der Kraft des Willens aneinander fest, aber es kann auch sein, dass die Gefühle wieder kommen, aber in der Reihenfolge. Ich habe sehr ernste Dinge gesagt, es wird höchste Zeit, dass ich etwas auflockere. Da war eine Referentin in den USA und die sprach in einem Eheseminar vor lauter Frauen über die Wichtigkeit, den Ehemann zu lieben. Und dann fragte sie mal rein in die Runde, wie viele von euch lieben den Ehemann? Was meint ihr, wie viele Hände gingen hoch? Alle, logisch, ja? Klar, alle Hände gingen hoch. Dann fragte sie, wann hast du denn deinem Ehemann zum letzten Mal gesagt, dass du ihn liebst? Ja, einige konnten sagen, heute, manche gestern, aber manche wussten auch nicht mehr wann, ja? Dann hat sie gebeten, ihr Handy oder Smartphone rauszunehmen und ihren Männern eine kleine SMS oder WhatsApp-Nachricht zu schreiben mit nur 4 Worte. Ich liebe dich, Schatz. Und die Frauen haben geschrieben und ging das mit Lichtgeschwindigkeit raus. Und dann wurden sie gebeten, die Handys auszutauschen mit der Nachbarin oder Vorder- oder Hintersitzerin und die eingehenden Antworten einmal laut vorzulesen. Ich gebe euch ein paar Kostproben. Wer schreibt hier? Sie schreibt ihm, ich liebe dich. Da kommt zurück, wer schreibt hier? Hey, Mutter meiner Kinder, bist du krank? Hat einer geantwortet. Red nicht um den heißen Brei herum, wie viel brauchst du? Der dachte, wenn die sowas schreibt, da ist doch was im Busch, ja? Haben wir nicht abgemacht, dass wir tagsüber nicht trinken? Wie? Hast du schon wieder das Auto geschrottet? Deine Mutter kommt zum Übernachten, stimmt's? Ist auch sehr beliebt bei Männern, ne? Wenn die Schwiegermutter kommt. Manche Männer denken, was ist flüssiger als Wasser? Die Schwiegermutter, die ist überflüssig. Aber so dürft ihr nicht denken, liebe Männer, ja? Bitte schaut, dass ihr eine gute Beziehung zur Schwiegermutter pflegt. Meine lebt noch, die ist erst gerade 80 geworden, ist also nur ein bisschen älter als ich. Und wenn ich da nach Österreich komme, die muss ich zum Kaffee trinken einladen. In Österreich trinkt man Kaffee, ja, wir trinken Kaffee, aber die trinken Kaffee. Ja, wenn du nicht gleich sagst, an wen diese Nachricht eigentlich gehen sollte, werden einige sterben, hat einer geschrieben, ja. Also ihr seht, liebe Ehefrauen, es ist schon gut, wenn ihr das mal sagt, aber in Wirklichkeit habe ich das eigentlich mehr an die Adresse der Männer hier richten wollen. Ihr lieben Ehemänner, glaub mir, eure Frauen, die hören das sehr gerne. Die können das gar nicht oft genug hören. Seien wir ehrlich, es gibt auch Phasen in einer Ehe, wo solche Worte einmal seltener über die Lippen kommen, schwer über die Lippen kommen, eine Zeit lang gar nicht über die Lippen kommen. Haben wir auch erlebt. Aber da muss man alles dran setzen, um das wieder fröhlich sagen zu können. Wir haben uns das heute schon gegenseitig gesagt. Meine Frau wusste gar nicht, dass ich hier über Ehe spreche. Nicht, dass ihr denkt, wir sagen uns das nur, wenn ich Ehevorträge halte. Ja? Fünfter und sechster Baustein nehmen wir zusammen, weil die artverwandt sind und danach schließen wir schon. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Das ist der fünfte Baustein, nähren, und der sechste, pflegen. Nähren bedeutet, dass wir Männer unsere Frauen ernähren, physisch, dass wir sie nähren mit liebevoller Kommunikation, dass wir ausreichend mit ihnen reden, nicht nur was die Menge der Worte angeht, sondern auch die Tiefe der Kommunikation. Da fehlt es in vielen Ehen. Nicht die Menge der Worte, die Quantität, sondern die Qualität der Kommunikation. Man redet über alles Mögliche, über die anderen, über die Geschwister in der Gemeinde, aber nicht über die Beziehung miteinander. Und nähren bedeutet auch geistlich nähren im Sinne von liebevoller Kommunikation. Und Gebet ist auch eine Form von Kommunikation, dass man miteinander betet, dass man miteinander im Wort Gottes liest, darüber austauscht. Das alles steckt in dem einen Begriff nähren, pflegen. Nun, wie man ein Auto pflegt, das wissen wir Männer. Und ein Motorrad und ein Motorboot, mit dem ihr die Elbe rauf und runter brettert bei Dresden, ja, das wissen wir Männer. Aber wie pflegt man seine Frau? Jemand hat gesagt, pflegen heißt investieren. In eine Ehebeziehung muss investiert werden. Das ist kein Selbstläufer. Da muss man investieren. Was zum Beispiel? Die drei großen Z. Zeit, Zweisamkeit, Zuwendung. Drei große Z. Und da könnten wir jetzt das ganze Alphabet durchgehen. Ja? Was alles investiert werden muss in die Ehen. 3Z und viele andere Dinge mehr. Ich möchte so praktisch reden wie nur möglich. Wir haben zu Hause so eine Holzschachtel, so eine Schatulle, kann man auf und zu klappen, und da liegen Zettelchen drin. 10 Zettel hat meine Frau geschrieben. Auf jedem Zettel, das machen wir jetzt schon zum x-ten Mal, auf jedem Zettel steht irgendetwas Schönes, irgendeine kleine Freude, die meine Frau mir machen möchte. Da steht da drauf. Wenn ich den Zettel ziehe, dann muss sie das einlösen in den nächsten Tagen. Ja? Und ich habe auch 10 Zettel geschrieben. Ich habe nur 3-mal so lange dafür gebraucht, aber macht ja nichts. Und da steht etwas drauf, wenn das meine Frau zieht, dann muss ich das einlösen. Jetzt wollen die Männer wissen, was steht da wohl auf so einem Zettel zum Beispiel. Ja? Übrigens, wenn ihr gute Ideen habt, ich bin da ganz Ohr. Ja? Dürft ihr gerne mir zukommen lassen in diesen Tagen. Also, auf einen Zettel hatte ich doch mal leichtfertigerweise drauf geschrieben, wenn ich demnächst wieder irgendwo auswärts bin zu Vorträgen, dann schreibe ich dir von dort einen Liebesbrief. Aber keinen kurzen, sondern einen langen. Und dann saß ich da oben in Lübeck bei Klaus-Dieter Marwede im Hotel, ja, das ist auch ein Hotelier. Und dann saß ich da bei ihm und habe den ganzen Freitagvormittag damit verbracht, meiner Frau einen Brief zu schreiben. Ich habe es mir nicht leicht gemacht. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Und ihr hört jetzt mal bitte, liebe Männer, wie Frauen sind. Meine Frau, die hat den Brief bekommen, hat sich sehr gefreut, hat ihn gelesen. Nicht nur einmal, zweimal. Die hat ihn hinten in ihre Bibel reingelegt. Ich glaube, da liegt er heute noch, ja? Weil Worte, schöne, verbindende, mutmachende, wertschätzende Worte, das ist für eine Frau etwas Besonderes. Also ich muss euch gestehen, ich habe zu lange gebraucht zu begreifen, wie wichtig für meine Frau Worte sind. Nicht irgendein Geplapper, sondern echte, schöne, ernst gemeinte Worte. Wie wichtig das ist und wie destruktiv schlechte Worte sind. Schimpfen und meckern und all diese Dinge. Nun, also ihr seht, in eine Ehebeziehung muss investiert werden. Und jemand hat einmal gesagt, die Liebe kommt oft unbemerkt, aber man spürt deutlich, wenn sie geht. Und wenn es in deiner Ehe so aussieht, dann habt ihr beide nicht genug investiert. Dann nehmt euch heute wieder vor und sagt, wir wollen wieder neu in unsere Beziehung investieren. Ich weiß, das Leben ist turbulent. Dann kommt ein Baby in die Familie, dann ist eine berufliche Fortbildung, dann wird die Wohnung renoviert, dann muss man betagte Angehörige pflegen, dann baut man ein Haus, ach und was noch alles kommen kann. Man denkt immer, es wird ruhiger. Pustekuchen, es wird nicht ruhiger, ja? Das Leben ist turbulent. Und darum so früh wie möglich erkennen, in eine Ehe muss investiert werden. Auch wenn Kinder da sind. Da ist so eine Krisenzeit, gerade wenn kleine Babys da sind. Natürlich brauchen die Kinder sehr stark die Mutter. Und auch dem Papa. Aber wir haben das nicht zugelassen. Wir haben auch in der Zeit versucht, dass wir als Ehepaar genug Zeit miteinander verbracht haben. Letzter Baustein, damit auch die Zahl 7 erreicht ist, ja. Siebter Baustein, sich unterordnen. Jetzt sagt ihr, wieso sagst du denn das erst am Schluss? Im Text wäre das doch gleich am Anfang gewesen. Okay, bei euch hätte ich das auch gleich als ersten Punkt nennen können. Da wäre wahrscheinlich keiner weggelaufen. Aber ich halte solche Vorträge auch manchmal vor ganz anderem Publikum. Vor 2 Jahren war ich in einer Bauernmarkthalle in Ried im Innkreis Oberösterreich. Die hatten da eingeladen, öffentlich in der Zeitung. Da war ein Publikum, wie ich es wahrscheinlich noch nie gehabt habe bei so einem Vortrag. Ich glaube, da war es besser, dass ich einmal gewartet habe mit dem Stichwort Unterordnung. Wenn manche Frauen das Wort Unterordnung nur hören, höre ich, wie der Rollladen runterknallt, aber bis unten hin. Ja, das hat auch seine Vorgeschichte. Wahrscheinlich haben die Ehemänner da irgendetwas falsch verstanden, als hätte Paulus geschrieben, ihr Männer, macht euch eure Frauen untertan. Aber das hat er nicht geschrieben. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Da müssen wir einem Missverständnis vorbeugen. Manche legen diesen Vers so aus und sagen, da steht doch, einander unterordnen, also die Frau dem Mann und der Mann der Frau. Nein, ihr Lieben, das kann nicht gemeint sein. Das ist nicht gemeint. Nirgendwo steht, dass sich der Mann der Frau unterordnen soll. Der Mann ist das Haupt der Frau. Haben wir eben gelesen. Haupt heißt nicht Pascha. Haupt bedeutet der dienende Leiter seiner Ehe und Familie, der seine Ehefrau liebt und seine Kinder, der sie schützt, der sie führt, der sie versorgt, aber nicht unterdrückt. Auf keinen Fall. Nicht der Familienpascha. Und ich möchte die Frau sehen, die wirklich von ihrem Ehemann geliebt, genährt und gepflegt wird, die dann noch gerne eine Emanze sein möchte. Die möchte ich erst mal sehen. Meine Frau sagt mir immer wieder, das ist doch gar nicht die Natur der Frau. Sie möchte zu ihrem Mann aufschauen können. Sie möchte, dass er Haupt ist, dass er ein wirklicher Mann ist, der führt. Der auch einmal Entscheidungen treffen kann, wenn die beiden vor einer Gabelung stehen. Bitte, wir haben das immer so gelebt. Meine Frau, die sagt mir, wie sie denkt. Wenn sie es nicht von alleine tut, habe ich sie danach gefragt, wie sie denkt. Aber dann hat sie gesagt, so, jetzt weißt du, wie ich denke. Jetzt werde ich für dich beten, dass du die richtige Entscheidung triffst. Und so wie du entscheidest, so machen wir es. Du bist das Haupt. Du musst das vor Gott verantworten. Wir sind zum Beispiel in unserer Ehe 3-mal umgezogen. Ist nicht viel, manche von euch wahrscheinlich noch mehr, ja. Aber 3-mal hat uns schon gereicht. Und wer hat jedes Mal die Entscheidung getroffen, dass wir umziehen? Der Wilfried. Sonst würden wir heute noch in Karlsruhe hocken, ja? Frauen schlagen doch viel tiefere Wurzeln, die sind doch viel sesshafter, beziehungsorientierter eben. Meine Frau wollte nie umziehen, ich auch nicht, bin nicht aus Abenteuerlust umgezogen, aber ich kann schon sagen, um des Reiches Gottes willen. Bitte, ihr Lieben, nehmt das ernst. Wenn das aber nicht partnerschaftlich zu verstehen ist, wie dann? Darf ich euch das kurz zeigen? Ordnet euch einander unter. Paulus macht hier eine Aufzählung, da muss man nicht Griechisch können, um das zu erkennen. Die Ehefrauen ihren Ehemännern, die Kinder ihren Eltern, Kapitel 6, Vers 1, die Sklaven ihren Herren. Eine Aufzählung, deswegen einander unter. Und darf ich an der Stelle fragen, wenn wir vorhin eine gewisse Schwachstelle bei uns Männern entdeckt haben, dass wir uns schwer tun mit dem Lieben, das ist doch der Grund, warum Paulus hier dreimal die Männer aufgefordert hat, ihre Frauen wirklich zu lieben. Könnte es sein, dass hier eine gewisse Schwachstelle bei der Frau ist, ihren Mann wirklich zu ehren, zu achten, ihn als Haupt anzuerkennen? Ihr lieben Frauen, und wenn ihr geistlicher seid als eure Männer, und da macht ihr mir nichts vor, das ist in vielen Ehen so, dann beweist eure Geistlichkeit, indem ihr euch zurücknehmt und helft euren Männern, dass sie in diese Aufgabe hineinwachsen, helft ihnen, ermutigt sie, aber predigt ihnen bitte nicht. In Ehe und Familie wird nicht gepredigt, da muss gelebt werden. Gelebt. Predigen meinetwegen hier am Sonntagmorgen, ja, aber nicht in Ehe und Familie. Da muss gelebt werden. So, wir schließen mit einem letzten Beispiel. Wir sind am Text entlang gegangen. Wir haben 7 wichtige Bausteine einer glücklichen, einer schönen, einer gesegneten, gottehrenden Ehe kennengelernt. Und wer ehrlich zugehört hat, aufrichtig, und das setze ich bei euch allen voraus, der hat vielleicht an dem einen oder anderen Punkt doch gemerkt, oh, da war zu kurz kommen, die Männer und die Frauen unter uns. Da war Versagen, da haben wir die Weiche falsch gestellt, da haben wir die Jacke falsch geknöpft, ja. Habt ihr mal eine Strickjacke falsch angefangen zu knöpfen? Ich sag dir, das kriegst du nicht mehr hin, ja. Du musst wieder aufknöpfen, du kriegst es nicht mehr hin. Und so knöpft man auch manchmal im Leben irgendwas falsch und dann muss man wieder zurück und wieder aufknöpfen. Darum erzähle ich diese letzte Geschichte. In einem Fischerdorf hatte eine Frau während der Abwesenheit ihres Mannes, als er auf dem Meer war, die Ehe gebrochen, natürlich mit einem anderen Mann. Und sie waren auf frischer Tat ertappt worden. Aber den Mann hatten sie dann irgendwie laufen lassen, wie das in Männergesellschaften so gerne ist. Und die Frau wurde vor die Dorfrichter gezerrt. Und in dem Dorf war eine sehr harte, strenge Strafe für Ehebrecherinnen. Sie wurden vom Felsen hinabgestürzt ins Meer. Und das drohte ihr jetzt. Und sie schrie, sie flehte um Erbarmen, sie fiel vor den Dorfrichtern nieder und bat und sagte, wartet, bis mein Mann zurückkommt, er liebt mich, ich bin gewiss, er wird mir vergeben, wartet, bis er zurückkommt. Nein, sagten die Dorfrichter, morgen früh bei Sonnenaufgang wirst du hinabgestürzt. In der Nacht kam der betrogene Ehemann früher als erwartet nach Hause, wahrscheinlich waren die Netze leer geblieben, und er hörte, was geschehen war, rannte zu den Dorfrichtern, fiel ebenfalls auf die Knie und bat um das Leben seiner Frau. Aber die blieben stur. Die sagten, nein, es ist schon bekannt geworden, es muss ein Exempel statuiert werden, morgen bei Sonnenaufgang wirst du hinabgestürzt. Am nächsten Morgen, als die Sonne aufging, hatte sich das ganze Dorf am Abgrund versammelt. Die Frau stand da mit auf den Rücken gebundenen Händen. Das Urteil wurde verlesen und dann gab ihr einer der Männer einen Stoß und sie stürzte tatsächlich den Abgrund hinab. Aber der Schrei, der sonst immer ertönte, er blieb aus. In der Nacht hatte der betrogene Ehemann alle Fischernetze, die er in der Umgebung finden konnte, zusammengeknüpft. Und hatte unterhalb des Felsens von dem seine Frau gestürzt werden sollte, ein Netz gespannt, hatte sein Leben riskiert, um seine Frau, die ihn betrogen hatte, aufzufangen im Netz. Und als das die Dorfrichter sahen, schenkten sie ihm seine Frau. Letzte Folie. Ihr Lieben, das spricht doch mit aller Deutlichkeit von dem, was unser Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan hat. Wir können sagen, er hat dort sein Leben gegeben, sein Blut vergossen. Wir könnten auch sagen, dort hat er das Netz seiner Gnade gespannt. Und das Gute ist, das ist bis heute gespannt. Niemand muss zerschellen am Felsen des Zornes und Gerichtes Gottes. Niemand. Wir können einmal grundsätzlich aufgefangen werden mit der Schuld und Sünde unseres Lebens und dann immer wieder neu mit allem, ob wir verheiratet sind oder nicht, mit Sünden der Kindheit, der Jugend, der Ehe, neben der Ehe, nach der Ehe, außerhalb der Ehe, in der Ehe. Wir können aufgefangen werden im Netz. Jetzt wollen wir noch zusammen beten und wer will, wer kann, darf gerne dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir heute Abend über die Ehe neu nachdenken durften. Und ich habe es schon wiederholt weitergegeben natürlich, aber ich bin auch jedes Mal neu angetan davon, welche guten Gedanken du über die Ehe hast und was wir hier für großartige Bausteine, für praktische Hilfen bekommen in diesem Abschnitt über die Ehe. Und noch viele andere Stellen in der Schrift geben uns Wegweisung. Wir danken dir für jede schöne und glückliche, gesegnete, harmonische Ehe, die es noch gibt, auch hier unter uns. Und Herr, wo Ehen gelitten haben, wo die Sünde Dinge zerstört hat, wo Dinge heil werden müssen, da lass diese Tage dazu hilfreich sein. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen, lass unsere Ehen schöner werden, lass sie fester, inniger werden, lass sie mehr zu deiner Ehre werden, dass auch unsere Kinder ermutigt werden zu heiraten, dass auch unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, Mitmenschen sehen, dass es schön ist, eine Ehe unter Christus zu führen. Vater, darum bitten wir dich von ganzem Herzen, im Namen Jesu. Amen.